Willkommen zum Stadtlabor im Freien Radio Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema hier und heute, das Spezialitätenfestival in Melsung und die Slowfood-Bewegung. Bei uns zu Gast Gerhard Schneider-Rose und für Sie am Stadtlabor-Mikro Klaus Scharke. Ja, guten Tag, Herr Schneider-Rose, willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf, Freude.
Ja, wunderbar. Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das Spezialitätenfestival in Melsung zu besprechen, wo ja auch ein bisschen mehr noch dahinter steckt, sage ich mal so von der Idee her. Und vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erstmal erläutern, was es mit diesem Spezialitätenfestival auf sich hat und vor allem natürlich, wann es stattfindet, weil es wird in diesem Herbst wieder sein.
Genau, das erste Nordhessen Geschmackvoll war im Jahr 2005. Wir haben am zweiten Sonntag im Oktober gestartet und haben dieses Datum bis heute beibehalten. Das heißt, dieses Jahr wird es am Sonntag, dem 13. Oktober von 11 bis 17 Uhr sein. Dieses Mal ist das 18. Mal. Zweimal mussten wir wegen Corona aussetzen. Sonst hätten wir schon das 20-jährige Jubiläum dieses Jahr.
Genau, und vielen Dank erstmal. Und wenn wir jetzt, also ich sag mal, wenn man uns Städter da rauskriegen will nach Melsung, ne, was erwartet uns da? Und weil ich meine, man könnte es sogar so machen, dass man mit dem Zug fährt, um auch vielleicht mal ein Bierchen oder ein Weinchen zu trinken, aber wie läuft das da ab bei dem Spezialitätenfestival?
Wir haben jedes Mal 40 bis 70 Stände mit Lebensmitteln aus Nordhessen. Das Besondere ist, dass wir nur Produzenten Stände haben, also keine Händlerstände. Also der Bauer oder Metzger oder Käser steht direkt am Stand. Man kann ihm Auge in Auge sehen, kann ihn zu seinen Produkten befragen und der Weg ist halt sehr kurz und unser Anspruch ist dabei, eine Beziehung von Produzent zu Esser, den Slow Food nennt, den Co-Produzenten herzustellen, um einfach auch den Weg für Rückmeldungen zu eröffnen. Also auch dem Bauern oder dem Metzger sagen zu können, das schmeckt mir jetzt besonders gut oder das finde ich jetzt nicht so klasse, weil.
Und jetzt, Sie haben vor langer Zeit gestartet mit dieser Geschichte und funktioniert das, was Sie uns gerade erzählt haben? Also kommen die Leute da wirklich irgendwie in einen Dialog? Erleben Sie das so?
Das erleben wir so und wir erleben auch eine hohe Zufriedenheit bei den Ausstellern und auch bei den Gästen, die da sind. Und wir erleben auch, dass zwischen den verschiedenen Ausstellern Vernetzungen stattfinden. Das heißt, dass danach plötzlich jemand im Hofladen die Produkte von dem hat, der auf dem Markt neben ihm gestanden hat, weil er ihn da kennengelernt hat. Wenn man jetzt mal so die Entwicklung sieht, also wir hatten ziemlich schnell ein ziemlich hohes Level und wir kämpfen inzwischen damit, dass die Aussteller weniger werden, weil ältere Betriebe dicht machen, viele Scheu haben vor dem bürokratischen Aufwand, den es inzwischen auch für Klein- und Kleinstbetriebe gibt und alle mit hohem Personalmangel zu kämpfen haben. Wir haben inzwischen den Anspruch, 40 Stände zusammenzukriegen und das ist dann auch schon mit viel Hinterher-Telefonieren verbunden, damit uns das überhaupt gelingt.
Und wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wo die Betriebe herkommen, also es ist ja ein regionales Spezialitätenfestival und ich sag mal so, wenn man jetzt einen Zirkel bei Melsung einstechen würde, wie groß wäre so ungefähr der Radius, von wo die Leute kommen?
Das ist der Regierungsbezirk Kassel, das heißt, der Radius sind etwa 50 Kilometer, wobei wir auch ein paar Betriebe haben, die so just über die Grenze nach Niedersachsen oder nach Thüringen sind. Zum Beispiel haben wir eine Käserei aus Ifta, die liegt quasi im grünen Band direkt auf der thüringischen Seite. Also so eng sehen wir es dann auch nicht.
Und kommen denn... Ich sag mal, stehen die Leute Schlange, um zu kommen? Sie haben ja gerade gesagt, so ein bisschen die Frage halt auch damit verbunden ist, wie führen wir das in die Zukunft? Ne? Also wir erleben ja alle sehr, sehr große Veränderungen eben auch. Ne? Wir haben ja insgesamt das, was Sie beschrieben haben, das Thema Übergabe ist ja bei vielen Handwerksbetrieben, bei vielen Industriebetrieben halt ein großes Thema. Und ist da, also wie schätzen Sie das ein? Gibt es genug Leute, die das Spezialitätenfestival dann halt auch perspektivisch am Leben erhalten werden?
Also von Produzentenseiten schätzen wir es durchaus schwierig ein. Es könnte der Zeitpunkt kommen, wo es einfach nicht mehr funktioniert. Von Seiten der Verbraucher gab es am Anfang so viel Interesse, dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Also die Leute haben sich nur hin und her geschoben. Inzwischen hat sich das eigentlich ganz gut auf dem Level eingeschoben, eingependelt, wo man auch eine Chance hat, an die Stände ranzukommen, zu reden, Sachen zu probieren. Aber dennoch sind jedes Mal so um die 10.000 Leute da und es sind die Menschen aus Nordhessen da, die sich für solche Produkte interessieren und die auch wissen, dass man für gute Produkte auch mal ein bisschen mehr bezahlen muss als für das, was im Supermarkt als Sonderangebot angeboten wird.
Ich würde ganz gerne nochmal zu der Kulisse, sage ich mal, der Beschicker kommen, also das Spektrum, was ich dort erlebe. In Melsungen. Wie würden Sie das beschreiben? Von wo bis wo geht das in etwa?
Wenn Sie das jetzt von den Produkten her meinen, also Käse, Brot, Wurst, Getränke, das ist so das, also Gemüse, verarbeitete Gemüse, Obst, Säfte, Kaffee. Also so, das ist so das Spektrum, was wir insgesamt haben, wobei der Kaffee natürlich nur in Nordhessen geröstet wird und nicht angebaut wird. Und von der Region, wo die Aussteller herkommen, haben wir wirklich ganz Nordhessen vertreten. Vielleicht ist ein bisschen dünner der Landkreis Waldeck-Frankenberg vertreten, der einfach auch verkehrlich ziemlich weit weg von Melsungen liegt.
Und nochmal Stichwort Melsungen. Warum ist es ausgerechnet Melsungen gewesen? Also ich meine, klar, wir wissen, dass es da eine sehr schöne Kulisse gibt, ne, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, ne, und man kommt da beispielsweise mit dem Zug an und geht da über die Fulda, ne, und läuft dann in diese Fachwerkstatt rein. War das mit so einem Motiv? Weil wir haben ja auch, oder wir erleben in unserer Region und auch in anderen Regionen, dass wir auch Schwierigkeiten haben in den Innenstadtbereichen. Ne? Also so, das ist ja also Belebung oder leerstehende Häuser. Man weiß nicht irgendwie, wie geht's da weiter. Ne? Die Geschäfte, die früher Inhaber geführt waren, die kleinen Geschäfte, die gibt es im Regelfall nicht mehr. Wir haben irgendwie im Grunde genommen in jedem, fast an jedem Ort außerhalb des eigentlichen Kerns irgendwelche großen Läden ab 1500 Quadratmeter aufwärts, weil man so sagt, jo, da rechnet sich erst ein Supermarkt. Also wie sind Sie dazu gekommen, jetzt Melsungen irgendwie anzusteuern und auszusuchen?
Also Melsungen liegt erstmal geografisch in der Mitte von Nordhessen, ist gut zu erreichen. Kassel setze ich mich in den Regionalexpress oder in die Regiotram und bin ruckzuck da und laufe 300 Meter vom Bahnhof bis zum Markt. Der Bürgermeister oder die Stadtverwaltung war sehr kooperativ, als wir angefangen haben und ist es bis heute geblieben. Also wir werden durch das City Management sehr gut unterstützt und der Bauhof zieht auch voll mit und die Stadt sagt irgendwo, wir sind ihre wichtigste Marktveranstaltung dieses Jahr. Das Jahr über haben. Also von daher stimmt die Unterstützung. Dann haben wir aber auch gemerkt, dass in Melsungen im Vergleich zu den anderen Mittelstädten in Nordhessen ein sehr kaufkräftiges Publikum ist, bedingt durch B. Braun. Also da wohnen relativ viele Leute, die sich solche Produkte leisten können und wertzuschätzen wissen. Solange wie es geht, werden wir bei Melsungen bleiben.
Und ja, bitte, also nochmal eine Frage dazu. Sie haben eben von wir gesprochen, ne? Also Sie sind ja sozusagen jetzt ein Stück weit das Gesicht oder auch die Stimme dieses Festivals. Welche Organisationsform steht dahinter, um das alles auf die Reihe zu bringen? Ich vermute mal, dass es ein sehr, sehr hohes Maß auch an ehrenamtlichem Engagement ist, ohne dass ein solches Festival in dem Sinne nicht stattfinden könnte.
Die Organisation, die dahinter steht, ist Slow Food Deutschland. Slow Food setzt sich ja für gute, regionale, hochwertige Lebensmittel ein und propagiert überall die Aktivierung von Märkten, insbesondere von Herstellermärkten, Bauernmärkten. Es gibt ein paar Ansätze in Deutschland, aber so gut wie es uns in Nordhessen gelungen ist und so dauerhaft, ist das eigentlich beinahe einmalig. Sie sagen, ich bin das Gesicht, ich bin inzwischen das Gesicht geworden. Am Anfang war das vor allen Dingen das Ehepaar Hannig vom Kirchhof in Oberellenbach und Hans Kniepkamp und Gerhard Müller-Lang von Slow Food. Slow Food hat, weil es eine deutschlandweite Organisation ist, einen extra Verein gegründet für den Regionalmarkt, der sich Nordhessen Geschmackvoll e.V. nennt, damit wir einfach auch einen Rechtsträger vor Ort haben. Und wir schaffen es aus unseren Reihen jedes Mal so ein Team von 5 bis 10 Leuten zusammenzukriegen, die sich um die Vorbereitung und Durchführung des Marktes kümmern. Es ist schon für Ehrenamtliche eine ganz schöne Herausforderung, sowas zu initiieren. Ich denke mal, wenn das jemand hauptamtlich machen würde, wäre das eine Viertelstelle, das Jahr über gesehen, so eine Veranstaltung vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten.
Naja, ich meine, wir erleben ja so ein bisschen, wenn ich jetzt mal in die Region gucke, was ich so mitkriege, oder wenn ich jetzt auch gucke, was in Kassel so passiert. Ne, wir haben ja beispielsweise an der Annastraße hat sich so ein kleiner Feierabendmarkt etabliert. Kaufungen hat einen Feierabendmarkt. Ich glaube, Niestetal jetzt auch. Also dieser Wunsch ist ja durchaus da. Ne? Also nach diesem ja direkten Kontakt und nach den Kaufen von Lebensmitteln, die halt auch hier in unserer Region produziert werden, was ja nicht zwingend Bio sein muss. Die Markthalle ist natürlich jetzt gerade hier in Kassel auch ein ganz, ganz wichtiger Player, wo eben das Thema Direktvermarktung eine große Rolle spielt. Und ich meine, wenn man, natürlich muss man ein Team von Leuten haben, die das machen. Manchmal ist es durchaus so, dass mit einer Professionalisierung ja auch ein bisschen der Charme der eigentlichen Veranstaltung so ein bisschen verloren gehen könnte, sage ich mal. Ne? Also wohl wissend, wie viel Arbeit das dann ist, weil ich glaube, sie haben dann irgendwie ziemlich viel am Hals, ne? wenn diese Veranstaltung läuft. Also das ein bisschen so die Frage jetzt da, wie bis jetzt haben Sie das gut geschafft, 20 Jahre lang. Gibt es da halt auch Ideen in Ihrem Verein zu sagen, wie geht das halt weiter? Weil wir erleben ja auch hier, dass im Vereinswesen Chöre sterben aus, weil es von den jüngeren Leuten nichts mehr nachwächst, ne? Landfrauenvereine haben große Schwierigkeiten. Also das heißt, worüber wir sprechen, das ist ja jetzt nicht nur etwas, was Sie angeht, ne? Sondern viele, viele Initiativen, die auf Ehrenamt aufbauen und die es zwingend brauchen, haben damit zu tun. Also wie schätzen Sie denn das vor diesem Hintergrund so ein, wie eine mögliche Zukunft dann halt auch aussehen könnte jetzt für so eine Veranstaltung?
Im letzten Jahr haben wir ziemlich viel über dieses Thema gesprochen, weil die im Organisationsteam mitmachen, alle so auf die 70 zugehen oder schon die 70er-Grenze überschritten haben. Und wir haben für uns so gesagt, das 20. Nordhessen Geschmackvoll, das wollen wir auf jeden Fall noch auf die Beine stellen. Dann muss ich aber mal langsam was ändern und es müssen andere ins Geschäft kommen. Slow Food hat wie viele andere auch das Problem, dass so die mittleren Altersgruppen ziemlich dünn vertreten sind. Bei jüngeren Leuten sieht es wieder besser aus, aber so die Altersgruppe 40 bis 55, da sieht's ziemlich mager aus. Also wir sind ein bisschen ratlos, wie es weitergeht. Haben schon mal mit der Stadt Melsungen gesprochen, inwieweit die mehr Organisationsanteile übernehmen können. Das wird auch ein Stück weit funktionieren. Eine Professionalisierung würde bedeuten, dass die Standgebühr für die Aussteller, die zurzeit sehr moderat ist, also die Zahlen zwischen 80 und 220 Euro, je nach dem, was sie so anbieten und was an Umsatz zu erwarten ist. Also die müsste dann mindestens doppelt so hoch werden, eher dreimal so hoch, wenn wir das Ganze professionalisieren würden. Und ob die dann noch mitziehen, das ist dann die große Frage.
Und das heißt, gut, also das sind so die Thematiken. Sind Sie, um das vielleicht auch klären zu können, dann auch mit den Beschickern im Dialog? Also ich sag mal, es ist ja so ein großes Miteinander, denke ich mal. Also so wie das insgesamt funktioniert und dass man eben die Kontakte hat. Was melden diese Leute eben zurück, die ja auch vor diesen Schwierigkeiten stehen, die Sie eben schon beschrieben haben, dass man manchmal keine Nachfolger mehr findet, dass natürlich der ökonomische Druck, der auf den Betrieben lastet, natürlich auch ein großer ist. Wie stellen Sie das her, sage ich mal, dass man da in einem guten Kontakt miteinander ist?
Also wir haben es mit dem Anschreiben dieses Jahr an die Hersteller, haben wir das Thema zum ersten Mal angesprochen und auch so ein bisschen die Tür versucht aufzumachen für Kommunikation. Aber außer den Rückmeldungen, ja, das ist wie überall. Anderen geht es genauso oder uns geht es auch so. Und um Himmels Willen erwartet nicht von uns, dass wir noch mehr Arbeit leisten können, weil wir gehen auch eigentlich alle schon am Krückstock, kommt da erstmal nichts zurück. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich frustriert bin oder dass wir irgendwie aufgeben würden oder so. Aber es ist nicht einfach, da eine Zukunftssicherung herzustellen.
Naja, ich meine, es ist ja ein schmaler Grat. Ne? Also ich meine, man will ja jetzt auch keine Alarmmeldung machen, ne? um genau. Die Leute zu verschrecken. Also das ist ja wirklich in vielen Bereichen, höre ich das so. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich irgendwie, man sucht die Leute und man weiß nicht so recht, wo man sie finden soll. Und natürlich, also was Sie beschreiben von Ihrer Wahrnehmung, das erlebe ich halt auch hier im städtischen Kontext so. Man muss ja fairerweise auch sagen, dass die Generation, die Sie jetzt adressieren, die 40- bis 55-Jährigen, die befinden sich halt in der berühmten Rush-Hour des Lebens. Ja, und auch deren Leben ist ja nicht einfacher geworden. Also mit den zunehmenden, also mit einer, ich sag mal, vielleicht mit so einer generellen Beschleunigung, mit so einer Verdichtung im Arbeitsleben. Es ist ja oftmals so, dass die, also wenn man mit Leuten spricht, dann gibt es ja schon eine ganz große Sehnsucht danach. Es gibt eine Sehnsucht danach, nach diesem Natürlichen, nach diesem Authentischen. Es gibt eine Sehnsucht nach Kontakt und Begegnung. Also das leistet ja das Spezialitätenfestival auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Und gleichzeitig sind viele dann halt auch so, wie gesagt, mit den normalen Dingen des Lebens beschäftigt, mit Kindern, mit Organisationen, was halt alles dran ist, dass genau das halt irgendwie nicht passiert. Also so, das heißt, da stehen wir im Grunde genommen, also das, was Sie sagen, auch vor einer großen gesellschaftlichen Herausforderung, wie wir das halt hinbekommen können. Und also ich habe schon viel darüber geredet, aber so richtig tolle Konzepte, die sind irgendwie Mangelware, hat man das Gefühl. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel hier in Kassel gibt es einen Verein an der Fulda, die haben jetzt ihre, sage ich mal, Vorstandsregularien auch gegenüber dem Amtsgericht so organisiert, dass sie eben auch mit einer Gruppe als Vorstand sein können. Also ein mögliches Modell, wie man solche Dinge angehen kann. Auch vor dem Hintergrund, dass man sozusagen das, was oftmals auf wenigen Schultern lastet, das nochmal ein bisschen breiter zu verteilen und dann zu sagen, okay, unter den Bedingungen kann ich es mir vielleicht doch vorstellen. Also so, wie haben Sie solche Sachen für sich auch schon mal überlegt und diskutiert, beziehungsweise vielleicht auch die Frage, bekommt man als Verein vielleicht auch Unterstützung vom Land Hessen, von freiwilligen Agenturen oder sowas, die es ja auch eben in den Landkreisen oder auch in den Städten gibt?
Den Weg über Landesförderung oder freiwilligen Agenturen haben wir noch nicht versucht. Ich merk so für mich, das, was ich da mache, ist eigentlich für mich persönlich auch ein ungeheurer Gewinn. Also ich habe ein Netzwerk an Personen und ich habe ein ungeheuer viel gelernt über Lebensmittelproduktion. Ich habe ein Wissen darüber, wo ich was für meine Ernährung an hochwertigen Nahrungsmitteln herkriegen kann. Da ist auch sehr viel Lust mit verbunden, die ich dabei spüre. Und ich glaube, das geht sehr vielen so, die ehrenamtlich was machen. Aber wir reden eigentlich immer nur über die Belastung und klagen nur, wie anstrengend das alle ist. Und wenn man so nach Nachfolgern sucht, indem man so die Last vor sich herträgt, macht man es allen Beteiligten auch ganz schön schwer, glaube ich. Das muss ich oder müssen wir alle lernen, das auch ein bisschen anders rüberzubringen und eben auch mal die Lustbestandteile von diesen Dingen unter das Volk bringen.
Ja, vielen Dank erstmal noch für das Benennen dieses Aspektes, weil natürlich ist so, also ne, Jammern geht eigentlich immer ganz gut, ne, und das können wir alle irgendwie ganz prima. Und natürlich ist es bei den meisten, die sich ehrenamtlich engagieren, definitiv so, dass man natürlich halt auch profitiert von diesem ehrenamtlichen Engagement, dass man Teil von Netzwerken ist, dass man vielleicht auch selber mal angesprochen wird und so so weiter und so weiter. Und dadurch, das erlebe ich jetzt auf einer ganz anderen Ebene. Wir sind ja hier beim Freien Radio auch ehrenamtlich als Radiomacherinnen und Radiomacher. Und aus diesem Engagement können sich natürlich durchaus auch andere Dinge entwickeln. Ne? Also so, dass da halt auch so ein Stück weit eine Verknüpfung stattfindet zwischen diesen Sphären, sage ich mal, des Ehrenamts und zwischen möglicherweise beruflichen Engagements. Also wir leben ja auch in einer Welt, wo das diese klare Abgrenzung gar nicht mehr so stark da ist, würde ich mal sagen. Wir gönnen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine kleine musikalische Pause und wir hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. In unserer Sendung haben wir am Anfang nicht gesagt, vom 12.09.2024. Das heißt, damit Sie einfach wissen, wann wir sozusagen auch auf Sendung sind. Bis gleich. Willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 12.09.2024 geht es um das Melsunger Spezialitätenfestival und um die Slowfood-Bewegung in Deutschland. Und bevor wir jetzt irgendwie weiter sprechen, wir haben ja gerade ein Lied gehört, was irgendwie was mit Lebensmitteln zu tun hat. Und Herr Schneider-Rose, vielleicht können Sie es uns einfach nochmal kurz erklären.
Ja, als Herr Schager, als Sie mich gefragt haben, hierher zu kommen und drei Lieder mir auszusuchen, hatte ich so die Idee, was zum Thema Essen und Trinken zu finden. Es war gar nicht so ganz einfach, aber ich habe dann eben doch drei Lieder gefunden und mit Paolo Conte, Gelati al Limon verbinde ich so die Italienurlaube, die vielen, die ich auch schon gemacht habe. Also so dieses italienische Lebensgefühl und diesen viel höher aufgehangene Bedeutung von Essen und Trinken in Italien, als das bei uns so ist.
Okay, ja, vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass Sie das einfach mitgebracht haben und auch so diese Beziehung herstellen zu unserem Thema. Ich würde jetzt, nachdem wir ja schon ein bisschen ausführlicher über das Spezialitätenfestival gesprochen haben und die Bedeutung und das, was es dort gibt, nochmal ganz gerne darauf zurückkommen, was jetzt die Slowfood-Bewegung in Deutschland eigentlich sich selber für einen Auftrag gegeben hat, wo sie sich und wie sie sich positioniert. Ja, wir haben gehört, dass es hier für Nordhessen den Verein Nordhessen Geschmackvoll e.V. gibt, also einfach um eine organisatorische Grundlage zu haben, aber Slowfood Deutschland ist ja sozusagen ein Teil einer internationalen Bewegung und vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern das nochmal nahe bringen, was da letztendlich sich Slowfood auf die Fahnen geschrieben hat.
Ja, also Slowfood ist in Italien gestartet Mitte der 80er Jahre aus der Anarcho-Szene heraus, angeblich als der erste McDonald's in Rom an der spanischen Treppe eröffnet wurde, haben Carlo Petrini, so heißt du dir, charismatische Gründer von Slowfood und seiner Freunde die Organisation aus der Taufe gehoben, mit der Idee, regionale Lebensmittel zu bewahren, das Qualitätsbewusstsein für Lebensmittel, das Bewusstsein für Regionalität zu wahren und so in die Welt zu tragen. Deutschland ist dann Anfang der 90er gefolgt, war so das erste Jahrzehnt sehr so genussorientiert. Also nach dem Motto, wo kriege ich den besten Wein, wo gibt's das beste Essen für mich? Und hat sich dann so ab 2000 auch so mehr politisiert und in Fragen engagiert, wie verhindern wir das Verbot von Rohmilchkäse? Wie verhindern wir, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel verbreitet werden? Also das waren so die großen Themen. Ich bin auch so um 2000 rum bei Slow Food eingestiegen und mich hat so der Slogan Genuss mit Verantwortung, den Slow Food so hat, eigentlich gewonnen. Also, dass man den eigenen Genuss, den man hat, damit verbindet, dass man sich darum kümmert, wo die Lebensmittel herkommen und auch Verantwortung dafür übernimmt, welche Art von Lebensmittelproduktion man denn unterstützt durch sein Kaufverhalten. Heute ist so das Motto von Slow Food gut, sauber und fair. Gut bedeutet, dass Lebensmittel eine hohe Wertigkeit haben sollen, dass sie kulturelle Schätze, die sie ja auch sind, bleiben. Also dass man verschiedene Sorten von Kartoffeln, von Tomaten und so weiter wahren und dass wir regionale Gerichte bewahren. Sauber heißt, dass Lebensmittel möglichst frei von Zusatzstoffen sein sollen und dass die Produktion möglichst nachhaltig sein soll. Also dass man nicht auf Kosten der Zerstörung der Böden und der Lebensgrundlagen Lebensmittel produzieren, sondern immer auch dran denken, dass die Bodenqualität gewahrt werden muss. Das heißt immer mehr, dass wir eigentlich nur noch biologisch erzeugte Lebensmittel gutheißen können. Und fair heißt, und das ist eigentlich das größte Problem, dass die, die an der Lebensmittelproduktion beteiligt sind, auch so viel Geld für ihre Arbeit kriegen, dass sie davon leben können. Dass die Bauernkinder sehen, meine Eltern machen sich nicht nur den Buckel krumm, sondern sie können auch davon leben und es lohnt sich für mich, den Hof zu übernehmen. Das ist eigentlich so die höchste Herausforderung, weil die Preise für Lebensmittel, insbesondere in Deutschland, dermaßen runtergedrückt worden sind, dass eine Zukunftsfähigkeit ganz schwer gegeben ist. Also das sind so die Themen, mit denen sich Slow Food beschäftigt. Auch nochmal so Stichwort gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft und der Lebensmittelerzeugung für die Wahrung von handwerklicher Lebensmittelproduktion.
Und dann könnte man, also wenn ich sage mal, was hat Slow Food für ein Standing? Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ja auch die Politik beispielsweise mal eine Enquete-Kommission einsetzt, dass Bürgerräte eingesetzt werden oder dass man ich sag mal, Stichwort, was sich immer ein bisschen böse anhört, Lobbyarbeit, aber darum geht's ja unterm Strich halt auch, ne? Also sozusagen das Thema, was man hat, eben auch an die Entscheidungsträgerinnen, an die Entscheidungsträger in den Parlamenten heranzutragen und macht Slow Food das? Also sind Sie Teil davon, von sage ich mal, neudeutsch Stakeholdern, also Leuten, die dann halt auch befragt werden, wenn es darum geht, Gesetzesvorlagen irgendwie anzuschieben? Wie verhält sich das?
Also Slow Food International hat in Brüssel eine bezahlte Lobbyistin, die sich für unsere Ziele einsetzt. Slow Food Deutschland hat schon viele Kontakte in Ministerien rein, wird in Arbeitsgruppen zu Tagungen mit eingeladen. Ich habe jetzt die zweite Einladung heute gekriegt vom Landwirtschaftsministerium in einer Arbeitsgruppe zur landwirtschaftlichen Vielfalt und wie vermarktet man vielfältige Produkte hinzukriegen. Also wir sind Teil der Wir haben es satt Demonstration, also gehören zu den Organisatoren dieser Veranstaltung, also auch so auf dieser bürgerschaftlichen Ebene versuchen wir uns da mit anderen Umweltverbänden zu vernetzen.
Jetzt ist vielleicht noch mal eine Frage. Mir ist gerade das Stichwort Ökomodellregion in den Sinn gekommen. Also die hessische Landesregierung, ich weiß nicht, wie die aktuelle Landesregierung dazu steht, aber die vorherige hessische Landesregierung hat unter dem Stichwort Ökomodellregion mehrere Regionen in Hessen gefördert. Und soweit ich das weiß, waren der Werra-Meißner-Kreis gehörte dazu, der Schwalm-Eder-Kreis und auch der Landkreis Kassel und auch in die Stadt rein hat man sozusagen Kontakte. Wenn, das sind ja dann öffentlich geförderte Projekte, die zum Teil eben auch mit Uni-Beteiligung agieren, die auch so die verschiedenen Produzenten, Konsumenten zusammenbringen. Ich erinnere da eine Veranstaltung, die ich persönlich sehr, sehr intelligent fand, zu sagen, wie kriegen wir die lokalen Produzenten in die Kita-Verpflegung und in die Schulverpflegung rein, wo man halt auch mal ein Pilotprojekt gemacht hat, eine Woche lang. Also sind Sie auch quasi organischer Teil solcher Zusammenhänge?
Immer mal wieder, aber leider nicht so regelhaft. Dazu fehlt uns dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die personelle Power. Aber die Ökomodellregion hatte zum Beispiel auch schon mal einen Infostand auf Nordhessen geschmackvoll vor einigen Jahren. Und wir sind im Kontakt, wenn es um irgendwelche Betriebe geht und Vernetzungen.
Also stellen wir uns vor, es gibt Hörerinnen und Hörer, die sagen, Mensch, Slow Food irgendwie ist für mich noch ein relativ neues Thema, habe ich vielleicht mal irgendwo gehört. Ich will da mal gucken, was hier in der Region einfach passiert. Wie komme ich da dran? Also wie kann ich mich als Bürger, Bürgerin mit sozusagen vernetzen?
Das Einfachste ist immer im Internet zu gucken. Also Slow Food hat eigentlich einen ziemlich guten Internetauftritt, wo auch wir als nordhessische Regionalgruppe unseren Part haben und unsere Veranstaltungen, die wir machen, da ankündigen. Wir machen ab und an Koch-Events, meistens in Kassel im Kolbinghaus oder gucken uns mal zusammen einen Betrieb an. Das ist das, was wir so neben Nordhessen geschmackvoll anbieten. Und neben dem Förderverein Ahle Wurst, über den können wir vielleicht nachher nochmal separat reden, anbieten, ja. Also über die Homepage gibt es ganz gute Anstiegsinformationen und auch den Kontakt zu mir oder anderen Vereinen.
Ja. Und wenn Sie sagen, jetzt die Regionalgruppe, wie viele Menschen sind das? Also Sie dürfen hier auch gerne dazu aufrufen, kommt zu uns, wir suchen Unterstützung, also gar kein Problem.
Wir suchen auf jeden Fall Unterstützung. Also wir haben circa 100 Mitglieder, geht immer so ein bisschen auf und ab. Und es ist wie in jedem Verein, so 15-20% sind aktiv. Das heißt, die tauchen auch mal bei den Veranstaltungen auf und sind immer bereit, Verantwortung zu übernehmen für irgendwas.
Okay, also dann haben wir das. Also das heißt, es ist schon ein großes Netzwerk. Und es gibt ja immer wieder halt auch Leute, die dann in Richtung, also ich sag mal, zumindest der Sprecher, der hier gerade am Mikro ist, der gehört zu der sogenannten Boomer-Generation, ja. Und falls uns nichts mehr einfällt, wir gehen ja alle irgendwann in den nächsten Jahren dann halt auch in Rente, ne? Und wer da, sage ich mal, Interesse hat, ein Stück weit sich eben für solche Belange einzusetzen und ja, so wie Sie das beschrieben haben, auch persönlich davon zu profitieren, einfach indem ich mich besser ernähre, ne? Also mit guten und sinnvollen Dingen, dann seien Sie hier damit aufgerufen, einfach mal bei Slow Food auf der Seite vorbeizuschauen, um zu gucken, was es denn sein sollte. Und ich finde persönlich diese, nennen wir es mal sozialpädagogisch etwas niedrigschwelligen Veranstaltungen im Kolpinghaus zu einem Kochevent gehen zu können und einfach da mal so einzusteigen, das finde ich irgendwie eine sehr, sehr spannende Sache, ne? Also so, ich meine, das Kolpinghaus ist ja letztendlich dann Kontext katholische Kirche. Das heißt, sie sind eben nicht nur im Bereich Lebensmittel vernetzt, sondern auch da gibt es Möglichkeiten anzudocken.
Ja. Wir haben jetzt inhaltlich nicht so viel mit den anderen Gruppen im Kolpinghaus zu tun. Es ist einfach eine ganz tolle Küche und vor allen Dingen eine Küche, die direkt nebenan einen tollen Raum hat, wo man dann auch sitzen kann und essen kann an einer großen Tafel.
Ja, dann auch das, wie gesagt, als möglichen Hinweis. Wir gönnen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder. Und wir sind natürlich gespannt, ob es auch in diesem Lied wieder etwas zum Thema Essen gibt. Willkommen zurück im Stadtlabor vom 12. September 2024. Unser Thema heute, das Spezialitätenfestival in Melsungen und die Slowfood-Bewegung in Deutschland und hier in unserer Region. Zu Gast bei uns Gerhard Schneider-Rose. Und Sie hatten das vorhin schon so freundlich gesagt, ne? Also so mit dem Lied, da ging es ums Essen. Hier ging es jetzt auch ums Essen wieder. Danke, dass Sie das mitgebracht haben. Und wir haben natürlich eben vor der Pause über einen, ich sag mal, Exportschlager aus Nordhessen gesprochen, unsere Ahle Wurst. Und es gibt einen Förderverein Nordhessen Ahle Wurst. Und vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern da noch ein bisschen was zu erzählen und auch den Bogen schlagen, was das jetzt wiederum mit Slow Food zu tun hat.
Ja, na, ich fange mal mit Slow Food an. Slow Food hat ein Projekt Arche des Geschmacks, wo so die Idee dahinter steckt, vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, Nutzpflanzen und Gerichte reinzuhieven, so symbolisch in der Arche zu hieven, Öffentlichkeitsarbeit dafür zu machen und dadurch dafür zu sorgen, dass diese Lebensmittel erhalten bleiben. Und auch verbunden mit der Idee, Netzwerke für diese besonderen Lebensmittel zu knüpfen. Meine aktive Zeit bei Slow Food hat damit begonnen, dass ich den Aufnahmeantrag der Ahlen Wurst in die Arche des Geschmacks mitgeschrieben habe. Ich war so ein bisschen dafür qualifiziert, weil ich Enkelsohn eines Hausmetzgers aus Seifertshausen bei Rothenburg bin und meine Eltern bis zu ihrem Lebensende leidenschaftliche Selbstversorger waren. Was meine Geschwister und ich auch so ein Stück weit übernommen haben oder auch die WGs, in denen ich gewohnt habe. Also Hausschlachtung hat da auch immer eine Rolle gespielt. Und bis vor 10 Jahren, der letzte Hausschlachter, den wir gut fanden, das Geschäft aufgegeben hat, haben wir immer als Geschwister ein Schweinchen im Jahr zusammen geschlachtet. Also ich bin auf dieser Ebene Schlachthelfer durchaus qualifiziert für die Ahle Wurst und habe den Antrag mitgeschrieben. Die Ahle Wurst ist in 2004 in die Arche des Geschmacks aufgenommen worden von Slow Food und wir haben dann auch die Idee weiterverfolgt, in Nordhessen ein Netzwerk zu verstetigen und haben den Förderverein Nordhessische Ahle Wurst gegründet, in dem neben 2, 3 Leuten von Slow Food Metzgermitglied sind, die die Aalewurst versuchen so zu machen, wie sie traditionell hergestellt wurde. Die Aalewurst ist ja ein Hausschlachtungsprodukt, also man hat einmal im Jahr geschlachtet und hat versucht, weil man ja keine Gefriertruhen oder Kühlschränke hatte, die Produkte übers Jahr haltbar zu machen. Wobei dann eben die Aalewurst das Premium-Produkt war. Gibt ja auch noch Leberwurst, Blutwurst, Schinken, Speck, Fett und so weiter. Aber Aalewurst ist halt schon ein sehr kostbares Produkt und auch ein Alleinstellungsmerkmal für Nordhessen, weil außer im Eichsfeld gibt es eigentlich deutschlandweit nicht solche Rohwurst-Spezialitäten. Die Aalewurst in der Selbstversorgung ist eigentlich inzwischen nahezu ausgestorben. Also es gibt nur noch wenige Leute, die selber Wurst herstellen. Es gibt Bauern, die es nebenerwerblich machen und über ihre Hofläden vertreiben. Oder eben die eine oder andere Metzgerei, die sich auf dieses Thema kapriziert hat und auch spezielle Schweine dafür einkauft. Also ein gutes Schwein für eine Aalewurst muss oder sollte ein Jahr ungefähr alt sein. Wir sind inzwischen auch damit zufrieden, dass es 150 Kilogramm Lebendgewicht auf die Waage bringt, was deutlich mehr ist als das, was die üblichen Metzgerschweine, so nennen wir die, die so 80 bis 100 Kilo auf die Waage bringen hat, die dann auch keine gute Wurst geben, also die Zellen sind einfach noch nicht ausgereift. Der Förderverein hat Qualitätskriterien aufgestellt, wo neben dem Gewicht die Würzung dazu gehört und die Reifung. Es dürfen nur reine Gewürze benutzt werden, es dürfen keine Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker oder Reifebeschleuniger benutzt werden. Und je nach Kaliber gibt es Mindestreifezeiten von 4 Wochen bis 3 Monaten. Alle Betriebe werden einmal im Jahr zertifiziert und die Leute, die bei diesen Betrieben Wurst kaufen, können sich sicher sein, dass sie eine Wurst erwerben, die ziemlich nah an dem Produkt der Selbstversorgung in Nordhessen ist. Professionelle Metzgereien oder traditionelle Handwerksmetzgereien haben eigentlich Rohwurst eher so als Nebenprodukt. Also das, was übrig bleibt, kommt dann mal in die dürre Runde. Das hat so eigentlich die Tradition, aber dass das jetzt so ein Schwerpunktprodukt ist oder dass Stracke produziert werden, die dann auch 3, 4, 5 Monate in der Wurstekammer hängen, bevor sie verkauft werden. Das hat eigentlich bei den Metzgern in Nordhessen keine Tradition. Ja, die im Förderverein sind, im Moment sind es 7 Metzger, die haben durchaus davon profitiert und haben es auch gemeinsam geschafft, die Aalewurst so als Spezialität so ein Stück weit zu etablieren und auch in gehobene Preissegmente reinzukriegen und sind alle zufrieden damit, dass sie da mitmischen. Und es hat sicher dem einen oder anderen Betrieb auch so das Überleben gesichert, während rundherum viele Metzger unterwegs aufgegeben haben.
Naja, das ist ja auch ein Teil dessen, was wir vorhin schon besprochen haben, ne? Also die klassischen Handwerksbetriebe, die ja auch, wenn es jetzt gerade kleine Betriebe sind, im Bereich Metzgerei sehr, sehr große Auflagen zu erfüllen haben mittlerweile, ne? Also ich kenne das als Kind auch noch, dass zu Hause geschlachtet wurde und da sind man, ja, und das kann man sich eigentlich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das überhaupt geht, ne? Also so oder beziehungsweise nur mit einem sehr, sehr großen Aufwand. Was mir jetzt dazu noch in den Sinn kommt, also bei der Aalewurst, O oder U, Aalewurst, also wie halten Sie es im Verein?
Wir haben uns auf den Begriff Aalewurst mit T am Ende verständigt. In den Regionen Nordhessens gibt es natürlich mit O, mit U, mit D, mit T am Ende. Manchmal heißt es Rote Wurst, manchmal Herrenwurst. Also wir wollten einfach einen Begriff prägen und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut geschafft, der aber auch außerhalb der Region verstanden wird, also den man auch in Stuttgart oder so verstehen kann. Die Stuttgarter haben eher Probleme mit dem Aale. Die fragen dann immer, wenn wir auf der Messe in Stuttgart sind, ist da Aal drin? Ist das Fischwurst?
Okay, das ist natürlich auch sehr schön, ne? Also so regional spezifische Unterschiede, ne? Also so was das angeht. Also ich erinnere, dass ich für das Stadtzeit Kassel Magazin, es ist schon sehr, sehr lange her, 10, 12 Jahre. Ich war bei einem Wurstekurs, bei einem Metzger in der Nähe von Hessisch-Lichtenau. Ne? Und da hing halt irgendwie zwei Schweinehälften und wir kamen da sonntags hin. Und der hat, also wenn wir jetzt darüber sprechen, wie kann ich mit dem Thema umgehen, was kann ich halt auch so tun? Und dieser Wurstekurs, der wurde in Fachzeitschriften oder in Special Interest Zeitschriften für Leute, die sich für Essen interessieren, angeboten. Und ich glaube, dass ich einer der einzigen aus der Region war. Und ansonsten waren da Leute, die in Bad Soden auf Urlaub waren, mal irgendwie für eine Zeit. Und die waren dann bei dem Wurstekurs und haben sich das halt irgendwie mal zeigen lassen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Mann hieß.
Carsten Neumeier
hieß er. Genau. Ne? Und der hat uns dann erzählt, dass er seine Wurst, also der macht durchaus, also der macht eine Biolinie damals jedenfalls und macht auch konventionell dann immer noch, also hat beides, eben diese klassische Form der Hausschlachterei, und dann hat er mir erzählt, dass er seine Produkte bei Manufaktum verkauft, ja, oder dass er, wenn dieses, es gibt ja einmal im Jahr so ein Fest für die Bundesrepublik Deutschland, ne, wo dann was in einem Bundesland ausgerichtet ist, und da sagt er, ja, und ich bin da beim, ganz selbstverständlich, ich bin da beim Land Hessen immer dabei und mache da meinen Stand und so weiter und so weiter. Also das sind ja wirklich dann halt auch so sehr, sehr kreative Dinge. Oder wenn ich jetzt an Katharina Koch denke, die jetzt von Calden aus natürlich auch, sage ich mal, ja, eine junge Frau, die das elterliche Traditionsunternehmen übernommen hat, die aber auch versucht, mit unterschiedlichen Aspekten irgendwie reinzugehen. Sind das vielleicht auch, sage ich mal, Herangehensweisen, die dieses Produkt mit seiner Besonderheit noch mal stärker nach draußen bringen?
Auf jeden Fall sind das gute Ansätze, ja. Ich habe immer so die Idee des Erlebnisschlachtens, also dass man solche Events anbietet für 4 Familien oder so, die dann am Ende das Wurstpaket geschickt kriegen. Gibt auch noch einen Metzger in Lauterbach, der das so in der Art und Weise macht. Die Reichweite ist natürlich immer nicht so riesig, und ob man von solchen Sachen am Ende des Tages leben kann, weiß ich nicht. Aber dass es einfach eine Szene von Menschen gibt, die sich auf diese Art und Weise für Lebensmittel interessieren, das stützt natürlich auch, dass das Handwerk überhaupt noch überleben kann.
Genau, und ich meine, das ist ja so, also ich meine, für unser Stadtzeit Kassel Magazin sind wir regelmäßig natürlich auch mit vielen Einzelhändlern im Kontakt, ne? Und wo wir halt auch hören, ja, Herr Scharke, ich muss jetzt erstmal einen Webshop aufbauen. Die Leute kommen nicht mehr zu mir ins Geschäft, die lassen sich möglicherweise beraten. Das kennen wir ja auch, diese Strukturen. Aber ich muss dahin, wo die Leute sind, ne? Und dann für uns als Printmagazin ist es ein bisschen tragisch, weil wir dann natürlich auch nicht mit denen irgendwie zusammenkommen, aber man kann es natürlich verstehen. Und wenn man jetzt beispielsweise, ich glaube, viele, also die so ein bisschen, sage ich mal, auch marketingmäßig zur jüngeren Generation gehören, für die ist das ja auch dann mittlerweile ein bisschen selbstverständlich, dass man das eben auch macht, ne? Also so mit diesen Geschichten, und also dass man sozusagen vielleicht auch einen guten Kompromiss sucht, also zwischen dieser handwerklichen Produktion und zwischen dem, was da draußen sozusagen los ist, weil man natürlich auch seine Reichweite durchaus erweitern kann. Und ich meine, ich war jetzt am Wochenende bei Freunden in Berlin, und ich meine, was bringe ich mit, wenn ich da hinfahre? Ne? Eine Aale Wurst mitzubringen, also zumindest, wenn die Leute Fleisch essen, muss man ja fairerweise jetzt hier auch dazu sagen, ne? Weil die sagen, ey, das esse ich total gerne. Ne? Also ja. Wie können wir da vielleicht nochmal, wir bewegen uns so jetzt in Richtung Zielgerade unseres Gespräches, zumindest für heute, und vielleicht können Sie nochmal mit diesem Wissen, was Sie da alles angeschoben haben in unserer Region, auch so ein bisschen so eine Idee für die Zukunft, für eine wünschenswerte Zukunft, für Ihren Verein, für die Bewegung und für die Dinge, was gutes Essen angeht, ja, was das, um da uns nochmal eine Idee zu geben.
Ja, mit der Idee ist es immer gar nicht so einfach. Es gibt ja die Aale Wurst auch bei Aldi in der Blisterverpackung, und wir sind dann aber für die enttäuschten Leute da, die sich melden und fragen, warum die dann nicht schmeckt. Also einfach so eine Kommunikationsstruktur zu haben darüber, was gut schmeckt und was nicht so gut schmeckt und worin sich so die Unterschiede begründen, das ist sehr wichtig, und auch so diese Märktgeschichten zu machen und auch nicht aufzugeben, wenn es mal schwierig ist. Also, weil das die Orte sind, wo die Menschen sich begegnen können und es mal erleben können. Vergleichsverkostungen zu machen, wo man einfach verschiedene Würste probieren kann und merkt, dass nicht, wenn alle Wurst drauf schmeckt, alles gleich schmeckt, sondern jede Wurst sozusagen eine reife Geschichte mitbringt, die dann auch auf der Zunge schmeckbar ist am Ende des Tages. Also das muss man immer wieder inszenieren und rüberbringen. Und das ist nicht nur bei der Wurst so, das ist bei allen anderen Produkten auch. Wenn ich an die Kartoffel denke, wir kaufen ja nur noch festkochende oder mehlig kochende. Das ist der Name, den die Kartoffeln im Supermarkt noch haben. Aber Sorten gibt es überhaupt nicht mehr. Aber man kann auch wunderbare Gerichte kochen oder Events machen, wo man 5 verschiedene Kartoffelsorten hat, die man schmecken kann und wo man merken kann, Kartoffel ist nicht Kartoffel. Das ist der Artenname, aber es gibt Sorten, die sehr, sehr verschieden sind.
Jetzt, also Stichwort Geschmacksproben, also wie stellen wir uns das vor, wie läuft das, ne? Also so reisen Sie dann mit dem Koffer rum und dann werden Schnittchen gemacht und so weiter, oder wie stellen wir uns das vor?
Heute Abend machen wir eine Verkostung in Körle. Da wird so sein, dass von allen 7 Metzgern gibt es Wurst, die jeweils rumgereicht wird. Wir erklären immer ein bisschen was zu dem Betrieb. Dann gibt es die Wurst zu verkosten der Reihe nach. Und dann kann auch nochmal zurückgegriffen werden auf die anderen Sorten, um so die Unterschiede rauszuschmecken. Und wir erklären auch so ein bisschen, was die Unterschiede in der Produktion sind, geräuchert, nicht geräuchert, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer oder eben nicht.
Das heißt, wenn auch das ist wahrscheinlich dann über die Slowfood-Seite sichtbar, kann man als Interessent auch einen Newsletter oder sowas abonnieren, dass man irgendwie über bestimmte Dinge informiert wird? Also wie gestalten Sie da Ihre Öffentlichkeitsarbeit?
Wir haben einen E-Mail-Verteiler für Interessenten, die wir halt dann bedienen, wenn wir Veranstaltungen anbieten, wo wir denken, dass es für die Leute interessant sein könnte.
Okay, dann erstmal soweit, aber vielleicht jetzt noch einen kleinen Werbeblock für das Spezialitätenfestival, Herr Schneider-Rose, dass Sie nochmal irgendwie aufrufen, wann ist es und was die Leute in Kürze erleben und wo sie sich schlau machen können, was sie erleben können.
Es ist am Sonntag, dem 13. Oktober von 11 bis 17 Uhr in der Melsunger Innenstadt rund ums Rathaus. Es gibt natürlich 7 Ahle-Wurst-Stände von allen Mitgliedern des Fördervereins. Es gibt Brotspezialitäten, Käsespezialitäten, Biersorten aus Nordhessen, Schnaps, was haben wir noch? Naturkosmetik mit Rohstoffen aus Nordhessen. Also das ist so das Spektrum, was einen erwartet.
Okay, dann erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Gerhard Schneider-Rose, der Mitorganisator des Spezialitätenfestivals in Melsungen und Mitstreiter bei Slow Food Deutschland beziehungsweise auch bei der Regionalgruppe Nordhessen. Und wer jetzt, wie gesagt, sich interessiert für das, was wir hier heute besprochen haben, auf der Webseite von Slow Food findet man die Regionalgruppen und kann ohne Probleme Kontakt aufnehmen. Und jetzt verabschieden wir uns sozusagen standesgemäß für diesen letzten Teil der Sendung mit einem Titel, der heißt Zicke, Zacke, hoch die Stracke und von und mit Tante Lilly, und wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Abend.